Es ist tatsächlich so. Also Build One, man kann eigentlich fast alles damit bauen, ja. Das macht es aber eben im Erklären nicht unbedingt einfacher. Also vielleicht ein ganz kleiner, ja, Hinweis noch: Build One selbst wurde mit Build One gebaut.
An dieser Stelle noch kurz ein Hinweis, und zwar ist diese Folge gesponsert von Build One, einer Software, mit der sich komplexe Business-Applikationen erstellen lassen, und zwar ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen.
Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith.
Und ich bin Alex. Und wir unterhalten uns jede Woche rund um das Thema No-Code. Hey und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im Jahr 2022. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet, und wir haben heute die Ehre, direkt mit einem spannenden Gast die neue Podcast-Saison sozusagen zu eröffnen. Und zwar haben wir heute Mike Lieber, den Gründer und CEO von Build One, bei uns im Gespräch. Build One ist eine Cloud-Lösung für das Erstellen von Business-Applikationen. Darüber werden wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen mehr hören. Aber erstmal, Mike, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch sehr.
Sehr cool. Magst du dich als erstes mal so ein bisschen vorstellen? Was hast du so bisher gemacht und wie bist du dazu gekommen, dein eigenes Unternehmen zu gründen?
Ja, klar. Ja, also Mike Lieber, wie gesagt, bin 50 Jahre alt und Gründer, CEO von Build One, und habe begonnen, also Build One wurde gegründet 2014, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, damals noch unter dem Namen Acyoma, wurde dann im Zuge des Investments von Freigeist umbenannt in Build One. Und ja, wie gesagt, gegründet aber schon 2014. Meine Wurzeln in dem Bereich gehen eigentlich noch weiter zurück. Ich habe meine allererste Firma habe ich 2006 verkauft an die Firma ProAlpha. Das war ein ERP-Hersteller. Wir waren so Deutschland, Österreich, Schweiz, hatten wir Kunden im ERP-Umfeld. Haben dann irgendwann ich habe dann die Firma verkauft, weil wir das ganze ERP komplett neu hätten entwickeln müssen. War von der Funktionalität extrem gut, aber einfach von der Technologie, von der Architektur und Oberfläche nicht mehr ganz up-to-date. Da habe ich mich entschlossen, das Ganze zu verkaufen. Habe mich dann mal eine kleine Auszeit gegönnt, in der Zeit eine Firma für Luftbilder per Flugdrohne noch gegründet. Und dann irgendwann, also ich hatte damals das ERP mit Kunden, mit Mitarbeitern alles verkauft, aber wir hatten sowas ganz Neues angefangen zu entwickeln, und die Software habe ich behalten, und daraus wurde dann letztendlich über Acyoma und Build One dann diese Low-Code-No-Code-Plattform, die heute Build One ist.
Okay, spannend. Das heißt, du bist eigentlich seit jeher Softwareentwickler und hast die Lösung dann auch immer selbst oder auch mitentwickelt?
Genau, ich kann sonst nichts, ja, außer Software, ja. Genau, früh angefangen, habe mich mit 20 selbstständig gemacht. Und seitdem immer Software mit dem kleinen Ausflug in die Luftbilder.
Ja, spannend. Cool. Ein Vollblutunternehmer sozusagen.
Sozusagen, ja.
Ja, spannend. Und vor allen Dingen auch schon seit frühem Alter dann, ne? Also wie kam das damals? Mit 20 in die Selbstständigkeit ist ja doch wirklich früh.
Ja, ich wusste es immer, dass ich mich selbstständig machen will. Während der Ausbildung schon mit 15 habe ich das meiner Chefin damals mal gesagt. Ja, es ging es irgendwie drum, sagte sie irgendwann mal, ja, wenn du mal, ich weiß gar nicht, 25 bist oder so, dann, da ging es, glaube ich, ums Gehalt oder so, dann verdienst du vielleicht auch so und so viel. Und da habe ich ihr damals gesagt, nee, da bin ich schon lange selbstständig und habe eine eigene Firma. Und so kam es dann auch. Und ja, der Weg in die Selbstständigkeit war vielleicht ein bisschen speziell bei mir. Also der ist sicherlich nicht der übliche Weg. Also ich habe mich mit meinem damaligen Chef nicht verstanden. Da gab es immer einige Diskussionen. Und das gipfelte dann in einer Besprechung, wo er meinte, es geht ihm auf die Nerven, dass ich immer anderer Meinung bin. Und er sagte dann, so talentiert sind Sie auch wieder nicht, Herr Lieber. Und ich habe dann gesagt, dass er es nicht beurteilen kann, weil ihm Talent nicht mal auffallen wird, wenn es ihn in der Hintern beißt. Und dann war ich selbstständig, um es mal so zu sagen. Und war dann habe als Freiberufler gearbeitet, habe dann aber diese Firma irgendwann gekauft und meinen früheren Chef rausgeschmissen Und das war dann da der Start eigentlich von dem Ganzen. Und,
ja. Genial.
Wow.
Es ist nicht der klassische Weg, ja, aber so lief es halt bei mir.
Wahnsinn. Ja. Und was hast du dann in deinem ersten eigenen Unternehmen gemacht? Was war der Inhalt deiner Selbstständigkeit?
Also zuerst, als ich mich, ich sage es mal, eher spontan selbstständig gemacht habe, ja, und da war ich Freiberufler und habe dann einfach als Softwareentwickler, habe damals, das war ganz am Anfang, da kamen Windows, grafische Oberflächen kamen da gerade so auf und da war ich so, ja, ganz am Anfang schon dabei und war dann, hatte da dann so ein bisschen Know-how-Vorsprung und habe dann einfach rumtelefoniert, ja, nachdem ich da sehr kurzfristig selbstständig war und angefragt und habe dann einfach als Freelancer gearbeitet. Das lief dann extrem gut, eigentlich vom Tag 1 eigentlich. Ja. Und ich hatte dann auch wirklich gute Kunden mit Tengelmann oder Bundeswirtschaftsamt und so. Und dann hat sich das so entwickelt und dann irgendwann habe ich gesagt, ich möchte eine richtige Firma haben, nicht nur Freiberufler sein. Und dann über ein paar Umwege hat es sich dann ergeben, die frühere Firma, für die ich zwischenzeitlich wieder tätig war, die dann zu kaufen und, ja, wie gesagt, als Chef raus und dann haben wir da eben ERP-Software entwickelt und ja, das Ganze war dann die Grundlage für das, was heute eigentlich dann Build One ist. Ja.
Wahnsinn. Mhm. Um dann da mal drauf zu kommen, wie kam die Idee zu Build One und was ist Build One eigentlich?
Ja, also Build One, was ist Build One? Das ist eine No-Code-Low-Code-Plattform, wie ich heute weiß. Ja, als ich angefangen habe, das zu entwickeln, wusste ich das noch nicht. Ja, da ich nur so gewisse Ideen, die man heute eben Low-Code-No-Code nennt. Und das ist eine Low-Code-No-Code-Plattform speziell für, ja, wir sagen Enterprise Business Applications. Also es ist wirklich, damit macht man nicht irgendeine Website oder so, ja, sondern es ist wirklich von Grund auf darauf ausgelegt, dass man komplexe Business-Applikationen damit bauen kann. Also wirklich von einem Healthcare-Applikation über CRM bis hin zu einem kompletten ERP-System. Also bei der Entwicklung war das immer so, das geflügelte Wort war immer, damit muss man das nächste SAP bauen können. Ja, das war immer die Idee.
Okay.
Und Besonderheit ist eigentlich, dass wir No-Code, Low-Code und Professional-Code, also normales Codieren, in einer Plattform verbinden.
Genau, Low- und No-Code haben ja auch so den Zweck, das mehr Leuten einfach zugänglich zu machen, Softwareentwicklung mehr Leuten zugänglich zu machen. Welche Vorkenntnisse muss man denn mitbringen, um Build One bedienen zu können?
Also im Moment adressieren wir schon überwiegend die professionellen Entwickler. Ja, und zum einen, ja, empowern wir die, indem sie einfach wesentlich produktiver, effektiver werden. Wobei wir auch für viele oder in vielen Projekten wird das Ganze durch Build One überhaupt erst möglich. Also wir haben Projekte, wo Entwickler eine bestehende Software entwickelt haben, Windows, GUI-Applikation, Client-Server, wo dann auch die Skills, das Know-how für eine Web-Applikation gar nicht da sind, wo wir dann es ermöglichen, dass die gleichen Entwickler eine Web-Applikation bauen, eine Cloud-Applikation, ohne dass sie sich jetzt mit JavaScript, TypeScript, HTML und Ähnlichem auseinandersetzen müssen. Hm. Da ist es so, wir haben einen sehr großen Kunden in der Schweiz oder die Schweiz, also 7 Schweizer Kantone, die ihre Lösung für den Healthcare-Bereich neu entwickelt haben mit Build One. Und da haben das die gleichen Entwickler gemacht, die auch die alte, in Anführungszeichen, Windows-Applikation gebaut haben. Das heißt, die konzentrieren sich auf den Backend-Teil, die Business-Logik und den ganzen UI-Teil und das Ganze, was ich eben brauche, um eine richtige Business-Web-Applikation zu bauen, das kommt dann von Build One.
Und gibt es da so beliebte Use Cases wie zum Beispiel ein ERP-System oder irgendwie sowas? Du hast gerade schon mal so ein paar Sachen angesprochen, aber gibt es da sowas, was ihr regelmäßig seht?
Ja, also wo wir viel mit zu tun haben, ist Ersetzen oder Modernisieren von Legacy-Applikationen. Das ist so ein Bereich und das geht, wie gesagt, bis zu kompletten ERP-Systemen. Wir haben eigentlich zwei Hauptkundengruppen. Das eine sind Direct Customer, also die wirklich für sich selber eine Lösung neu bauen. oder eine bestehende Lösung ersetzen, eine Legacy-Applikation, oder etwas dazu bauen, also vielleicht ein ERP-System, ein SAP oder sowas haben und dann mit BuildOne eine Lösung dazu bauen, eine CRM-Applikation oder wir haben jetzt einen Kunden, die bauen an ihr bestehendes ERP mit BuildOne eine Wartungslösung dazu, so eine Wartungslösung für Anlagen. Und das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich, und ich glaube, das ist ein bisschen speziell vielleicht für eine Low-Code-Plattform, sind dann wirklich ISVs, also Softwarehersteller, die dann mit BuildOne ihre Software neu entwickeln oder modernisieren und die dann wiederum vertreiben. Damals zum Beispiel ein ERP-Anbieter aus der Schweiz, die haben ein ERP für die Textilindustrie gebaut, auch Windows, klassisch, so wie man halt das kennt, so klassische Windows-Applikation, und die entwickeln das jetzt neu mit BuildOne und wird dann eben ein komplettes ERP-System wieder für die Textilindustrie.
Ja, okay, spannend.
Okay, wow, okay.
BuildOne hat ja so eine ganz besondere Spezialität, und zwar werden die Anwendungen, die mit BuildOne gebaut werden, ja nicht in Code übersetzt, wie man das von normalen No- und Low-Code-Lösungen kennt, wie zum Beispiel Bubble oder Webflow. Man hat zwar eine grafische Oberfläche, mit der man dann Applikationen baut, und letztendlich wird das im Hintergrund in Code übersetzt und dann in AWS zum Beispiel gehostet. Wie ist das, bei euch nennt sich das Blueprint-Technologie, wie genau funktioniert das, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, bei uns, funktioniert bei uns ganz anders, und es funktioniert so, also wenn wir es vom Endergebnis her sehen, im Browser läuft die BuildOne Rendering Engine, so nennen wir das. Also da läuft ein Stück Software im Browser von uns, das diese Blueprints, also diese, man kann sagen, Bauanleitungen interpretiert. Das heißt, wenn man das vergleicht mit irgendeinem OutSystems oder Mendix oder was auch immer, dann sieht es auf den ersten Blick gleich aus. Wir haben grafische Designer, wir haben irgendwelche Tools, mit denen man Screens baut und Forms baut, die dann miteinander verbindet, Menüs baut und so weiter. Nur wenn man das dann speichert bei uns, dann speichern wir bei uns in unserem sogenannten Repository, also letztendlich in der Datenbank, speichern wir quasi die Bauanleitungen für diesen Screen. Ja, das heißt, und das nennen wir eben Blueprint. Ja. Das heißt, man kann sich es vielleicht so vorstellen, wie Lego, ja, das kennt ja jeder, Lego, 1000 verschiedene Steine, und dann kriegt man eine Anleitung, und mit der Anleitung und den ganzen Steinen dazu baut man dann das fertige Modell. Und bei uns ist eben so, dass wir mit der Rendering Engine noch was haben im Browser, dass diese Anleitung, die man mit Hilfe unserer Tools erstellt, auch automatisch dann baut, sozusagen. Ja, eigentlich, also ja, so drei Bereiche. Unsere ganze Plattform mit dem ganzen Tooling, mit dem ich arbeite, meine Screens baue. Dann das Repository, wo diese ganzen Sachen in Form von diesen Blueprints oder Bauanleitungen abgelegt werden. Und dann die Rendering Engine im Browser, die dann diese Bauanleitungen halt rendert. Das heißt, in dem Moment entsteht dann auch erst HTML oder Ähnliches. Ne?
Muss ich mir das dann so vorstellen, dass ich quasi wie ein Plugin dann im Browser habe, was dann, also diese Engine, ist die schon, muss ich die irgendwie installieren? Oder?
Nein, das ist ganz normal. Reines JavaScript, TypeScript, HTML und so weiter. Es gibt keine Plugins, dass ich da installieren muss. Es läuft überall, läuft auf dem iPad, läuft in jedem handelsüblichen Browser.
Okay, spannend.
Okay, und das ist ja wahrscheinlich auch schon ein Alleinstellungsmerkmal, oder? Kennt ihr andere Anbieter, die das genauso machen?
Nee, also ich kenne keinen, war auch lange Jahre, war auch, haben alle gesagt, das ist eigentlich Schwachsinn oder es kann nie funktionieren, ja, wird nie funktionieren, ja. Und ich kenne niemanden, der das genauso macht. War auch ein langer Weg dahin. Also die erste Variante oder die erste Version davon, die gab es wirklich schon vor über 10 Jahren, ja. Und da war es dann noch so, dass es so ein ganz einfacher Screen mit vielleicht 5 Feldern oder so, der hat dann so 30 Sekunden gedauert, bis er dann tatsächlich erschien. Ja. Und dann haben auch alle gesagt, na, schmeiß das weg, ja, das bringt ja nichts. Ja. Und ich war mir halt immer sicher, habe gesagt, nee, das Prinzip, die Architektur, die macht es aus. Ja. Weil Geschwindigkeit kriegt man immer irgendwo hin. Und ja, heute ist es ein Screen oder eine Applikation mit BuildOne ist definitiv schneller als der andere Weg, ja, inzwischen.
Okay. Aber was war so der Hintergedanke zu Beginn, diesen Weg zu gehen, statt den herkömmlichen, wie das andere Anbieter machen?
Der Hintergedanke war das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, dass ich irgendwann meine Firma eben verkauft habe. Ja, aus dem Grunde, dass wir hätten das komplett neu bauen müssen. Ja, und wir hatten, also meine Firma hatte damals schon so 25 Mitarbeiter, waren wir damals, also schon relativ klein. Und das war einfach, ich habe lange überlegt und dachte, nee, das machen wir nicht. Ja. Und wir waren aber damals wirklich, damals noch gegen SAP öfters mal, aber auch gegen ProAlpha und diese damals aktuellen ERP-Systeme. Und wir hatten da immer gute Chancen. Also funktional waren wir wirklich stark. Ja. Aber halt Architektur, UI irgendwann nicht mehr. Und ich wollte nie mehr eben in diese Situation kommen, ne, dass ich sage, ich muss das alles wegschmeißen und neu machen, obwohl der ganze Kern, die ganze Funktionalität da drin, die ganze ERP-Funktionalität und Buchhaltung und was da alles drin war, eigentlich noch gut ist. Ja. Und das war die Motivation. Und dann haben wir uns einfach viele Sachen angeguckt. Es gab aber nichts, das so in der Art funktioniert hat. Also die Idee war einfach nie mehr Legacy. Ja. Also ich wollte einfach nicht mehr in die Situation kommen. Und na, dann habe ich das eben selber entwickelt und ja, über die ganzen Jahre dann verfeinert und irgendwann hat es dann auch mal funktioniert.
Ja. Du hast eben schon gleich die Vorteile angerissen, die diese Bauweise quasi hat. Kannst du nochmal aufzählen, was der Vorteil gegenüber der herkömmlichen Bauweise von No-Code Tools ist?
Ja, also der Hauptvorteil aus meiner Sicht ist wirklich das Thema Zukunftssicherheit. Ja, also ein Beispiel vielleicht ist der Schweizer Kunde oder Schweizer Staat. Die haben mit einer sehr frühen Version von Build One angefangen. Ja, also sagt man mal die Schweizer, so konservativ und dann auch der Staat. Aber die waren wirklich mutig, muss man sagen. Ja, die haben da sehr früh angefangen. Sind auch dafür belohnt worden, denke ich. Und in dieser frühen Version, da waren die Screens, die man mit Build One gebaut hat, noch nicht responsive. Also man hat da in unserem Designer haben die ganzen Eingabefelder und so, die konnte man ziehen, bestimmte Größe. Und die Größe hatten sie dann auch, wenn das Ganze im Browser lief. Und dann haben wir irgendwann, schon 2 Jahre her jetzt, eine Responsive-Version rausgebracht. Und dadurch, dass dies ja nur in Anführungszeichen Bauanleitungen sind, konnten wir mit einem Update oder die mit einem Update, wurden alle deren bestehende Screens responsive. Ja. Und die Rendering Engine hat dann das eben, die neue Version unserer Rendering Engine hat eben alles responsive gerendert, anhand der Daten aus der Bauanleitung. Und technisch funktioniert das über CSS Grid. Ich denke, das ist so der State of the Art im Moment, wenn man schöne responsive Masken machen will. Aber ich sage immer, wenn ich in 3 Jahren oder so mit irgendeinem Web-Experten oder Webdesigner spreche, und irgendwie was zum Thema Responsive sag und CSS Grid erwähne, dann bin ich mir sehr sicher, dann werden die sagen, oh mein Gott, CSS Grid, das ist ja so 2022 oder so, ja. Und mit unserer Technologie müssen wir nur die Rendering Engine halt anpassen, für was auch immer in 3 Jahren aktuell ist. Die ganzen Bauanleitungen oder eben Applikationen unserer Kunden, die können gleich bleiben, ja. Und irgendwann wird es auch mal eine Rendering Engine geben von Build One, die das Ganze in eine VR-Brille rendert oder sonst wohin. Ja. Aber es ist immer unabhängig von der Bauanleitung. Das ist die Idee dahinter. Ein anderer Vorteil ist natürlich, dass wir extrem flexibel sind. Ich denke, für so eine Business-Applikation ist Anpassungsfähigkeit eines der Kernfeatures. Ja. Jeder will sein ERP-System, um bei dem Beispiel zu bleiben, oder sein CRM oder was auch immer. Jeder Endkunde, ja, will das anpassen. Ja. Hier ein Feld weg, da was dazu, das soll anders aussehen. Ja. Und bei uns können wir das nicht sehr leicht machen, weil wir es ja ohnehin erst in dem Moment erzeugen, wo die Maske aufgerufen wird. Und wir haben eine Rules Engine zum Beispiel eingebaut, wo ich wirklich Regeln definieren kann. Und die Regeln kann ich auch anwenden ich kann auch sagen, als Beispiel, diese 3 Felder, die sollen nur erscheinen, wenn der Kunde, keine Ahnung, in München sitzt und das zwischen 22 und 23 Uhr ist. Ja. Das wäre bei uns eben machbar.
Also, ist auch super cool, dass das dann bei euch alles zentral gemanagt ist, sage ich mal, so die Versionierung. Und genau, die Kunden haben eigentlich gar nichts damit zu tun, damit sie ihre Applikation auf dem aktuellsten Stand halten und so weiter. das habt ihr dann alles in der Hand, ja.
Genau, ja, Versionierung, all diese Dinge sind mit drin in der Plattform. Ich meine, wir machen nicht alles selbst, also wir haben da in der Plattform eine Oberfläche dafür, aber unter der Haube inzwischen funktioniert das mit Git. Ja, ich meine, früher hatten wir mal unser eigenes Source Code Management und Versionierung, aber ich denke heute, die Schlacht ist entschieden, denke ich, ja. Heute verwenden wir auch Git und ist dann auch wieder das Prinzip so, No-Code, Low-Code, Pro-Code. Wir haben dann eine schöne Oberfläche, wir haben auch eine Integration mit Jira und Ähnlichem, ja. Und man kann das ganz leicht aus der Plattform heraus machen. Aber wer will, kann auch auf Git auf Kommandozeile runtergehen und eben dort sein Commit und Push machen, ja. Also wir holen eigentlich die Leute immer da ab, wo sie halt sind.
Wie sieht es sonst mit Drittanbietern aus oder Integrationen? Also weil ein Credo, was wir auch immer predigen, ist No-Code und Low-Code wird dann halt auch noch mal mehr mächtiger, wenn man verschiedene Systeme miteinander verbindet. Kann man da auch Integration bei euch Drittanbieter integrieren? Also ja. Wie zum Beispiel Integromat, Zapier oder so?
Genau, ja, oder N8N zum Beispiel. Also das, denke ich, ist eine Kernkompetenz von Build One, ja, das ganze Thema Integration, Connectivity. Und das kommt daher, nachdem ich die ERP-Firma verkauft hatte, haben wir danach eine neue Software entwickelt und das war eine Vertriebslösung für komplexe, erklärungsbedürftige Produkte, konnte man Angebote damit erstellen und so. Und die lief immer integriert mit einem ERP-System in der Regel. Wir hatten Schnittstellen zu SAP oder immer noch, also wir haben Kunden, die das einsetzen, die ein SAP-System haben, dann ersetzen wir dort einen Teil des Vertriebsmoduls. Oder wir haben das mit Navision und Salesforce und so weiter integriert. Das heißt, für uns war das Integrieren einfach immer ein Muss, ja, weil wir waren immer nur, in Anführungszeichen, der Kleine, ja, der einen kleinen Teil hier geliefert hat und sich dann natürlich mit dem großen, in Anführungszeichen, SAP, Navision, Salesforce integrieren musste. Und daher war das für uns schon immer eine Kernkompetenz.
Spannend, dass du das sagst, weil ich das von vielen anderen, aber die sind in anderen Bereichen tätig, das, also No-Code-Tools, die ClickFunnels beispielsweise, die ClickFunnels herstellen oder so, die immer erst nach der dritten, vierten Version eine Integration einbauen, wo ich denke, ja, aber genau der Gedanke von, wenn wir klein sind, dann ist es umso wichtiger, Integrationen zu schaffen.
Ja, und ich denke gerade auch mit dem No-Code-Low-Code-Ansatz, wenn man da entstehen ja dann auch einfach irgendwelche Add-ons irgendwo, ja, dass man irgendein Core-System hat, aber dann baue ich mir halt was mit No-Code, Low-Code, dass ich mir selber baue, ja, und dann ist ja das, also ich denke gerade in dem Bereich ist Integration, Connectivity und so wirklich ganz zentral und entscheidend. Ich denke auch, dass durch Low-Code, No-Code wird sich das, denke ich, auch ändern. Niemand will mehr den großen Monolith, ja, und ich denke, irgendwann in einigen Jahren wird es kaum noch ERP-Systeme in der Form geben, ja, wo ich ein Riesensystem kaufe, das alles kann, sondern man hat eben viele kleinere Systeme, die man verbindet, so Best of Breed, und baut dann eben viele Dinge drumherum oder dazwischen selber mit No-Code, Low-Code. Und dann ist es ja zwingend, dass die Sachen gut und einfach miteinander integriert werden können.
Ja, total. Bin ich ganz bei dir. Welche Zielgruppen sprecht ihr denn mit Build One an? Habt ihr einen Kunden, auf den ihr euch besonders konzentriert gerade?
Also wir haben, die Schweizer sind im Moment immer noch der größte Kunde. Ja. Da arbeiten so, ja, ich glaube, 50 Entwickler aus 12 Ländern, arbeiten da an der Lösung. Die ging Anfang letzten Jahres live und wollen jetzt im März, glaube ich, soll die Version 4 rauskommen von dieser Lösung. Und das ist schon so der größte Kunde. Haben aber jetzt einige auch sehr große Kunden, wo wir Proof of Concepts gemacht haben und wo es recht gut aussieht. Und insofern gibt es das andere Projekt in der Schweiz, das läuft auch, funktioniert. Also gibt es im Moment jetzt nicht den Kunden, der so ganz heraussticht. Das war eigentlich im Moment das Ziel, dass wir eben jetzt das Ganze auf breitere Beine gestellt wird. Und wir würden jetzt auch keinen so einen Riesenkunden oder so nehmen. Ne? Das wäre im Moment nicht unbedingt zielführend für uns.
Ja. Wie funktioniert das bei euch aktuell, so die Kundenakquise? Geht ihr aktiv auf Kunden zu oder finden die euch eher und wollen eure Plattform dann nutzen? Wie ist das heute?
Ich muss ja sagen, wir haben im Oktober 2021 unseren ersten Vertriebsmitarbeiter eingestellt. Ja. Also bis dahin kamen die zu uns und auch jetzt, natürlich durch das Investment natürlich, haben wir sehr viel Awareness bekommen. Also im Moment machen wir noch gar keinen aktiven Vertrieb, ja, sondern die finden uns und sind gerade dabei, auch das in 2022 aufzubauen und auch auszubauen. Aber im Moment war es so, gerade auch nach dem Announcement, dass wir eher gesagt haben, wartet noch, ja. Wir haben so viele Anfragen und sind auch wirklich begeistert, wie positiv das ankommt. Also haben wir das Gefühl, dass da eine Lücke gibt einfach. Ja. Dass viele wollen Low-Code, No-Code, aber stellen dann fest, funktioniert für uns doch nicht so, ja, ist in so einer wirklichen Enterprise-Business-Applikation. Und da haben wir jetzt einige Webinare gemacht, haben auch so ein paar Deep-Dive-Veranstaltungen gemacht und da ist das Feedback wirklich enorm. Also wir haben bei einigen gesagt, ja, zwei, drei Monate, dann können wir ein Proof of Concept oder so machen. Da war das Feedback, einer hat gemeint, ja, wir legen gerne jetzt schon los. Wir sind auch gern Crash-Test-Dummy für euch, ja. Aber lasst uns bitte jetzt schon loslegen. Ne?
Ja, Wahnsinn. Cool. Was sind so, also du hast eben schon von der Schweiz erzählt, was sind so beliebte Anwendungsbeispiele? Und auch, was mich auch interessieren würde, in solchen Webinaren und solchen Sales-Gesprächen quasi, wie erklärst du den Leuten, was, also in ein paar Sätzen, was BuildOne für die machen kann?
Ja, das ist nicht so einfach. Ja. es ist tatsächlich so, also BuildOne, man kann eigentlich fast alles damit bauen, ja, das macht es aber eben im Erklären nicht unbedingt einfacher. Also vielleicht ganz kleiner Hinweis noch, BuildOne selbst wurde mit BuildOne gebaut, ja, also BuildOne ist eine BuildOne-Applikation, ja, und das zeigt schon, dass man sehr viel damit machen kann, ja.
Holy,
also
sprich, okay.
Ich kann, also unsere Entwickler, die Plattform bauen und entwickeln, verwenden genau die gleichen Tools, ja. Manchmal in Demos nehme ich unseren Screen Designer, öffne in dem Screen Designer den Screen Designer und ändere den eben, ja. Und wir hatten auch schon einen Proof of Concept, wo da waren die richtig gut, die Leute, ja. Und am zweiten Schulungstag, die hatten eine Idee, wie man die Plattform vielleicht verbessern könnte. Und am zweiten Schulungstag haben die als Übungsaufgabe genau das umgesetzt und haben die Plattform auch geändert. Und am dritten Schulungstag war das dann auch schon im Live-System drin. Ja. Kurzer Ausflug, ja, zum Thema, was kann man bauen, ja. Ich denke, unsere Hauptzielgruppe oft geht es um zwei Dinge. Zum einen wirklich Modernisierung von bestehenden Applikationen. Also oft so wirklich diese typischen Windows-GUI-Applikationen. Also grafische Oberfläche, Windows, Client-Server, wie man es eben noch kennt.
Heißt Modernisierung, das heißt, ihr baut mit BuildOne da was dran? Oder heißt Modernisierung, ihr baut es mit BuildOne neu?
Das wird in der Regel neu gebaut. Ja, es fängt schon an, dass da dann Client-Server, da ist die Business-Logik nicht gekapselt, ja, sondern alles in einem drin. Das heißt, es wird in der Regel mit BuildOne neu gebaut. Aber wir haben dann ein paar Funktionen, wie zum Beispiel, wir können aus der alten Applikation direkt Screens, neue Screens im Webbrowser öffnen oder umgekehrt. Ja. Also ich kann zum Beispiel, ich habe die Auftragsbearbeitung noch nicht neu gemacht, aber den Kundenstamm schon neu, dann könnte ich in der alten Windows-Applikation über einen Knopfdruck oder Tastendruck aus der Auftragsabarbeitung den zugehörigen Kundenscreen öffnen bei uns in BuildOne in der Web-Applikation. Da gibt es schon Möglichkeiten der Integration. Oft läuft es auch so, dass dann bis alles neu da ist, die gleiche Datenbank verwendet wird, ja, sodass die neue Applikation dann auf die gleiche Datenbank arbeitet. Also gibt es schon so einen Übergang, was selten ein Big Bang ist, ja, wo man einfach zwei Jahre entwickelt, dann ist plötzlich alles neu, sondern es ist schon so ein fließender Übergang. Aber letztendlich ist es ein Neuentwickeln, ja, einfach weil die Architektur schon eine ganz andere ist.
Aber wenn man so hört, dass ihr, also wenn ihr so 3 Trainingstage habt und am 3. Tag werden schon Änderungen implementiert, sag ich mal, und live geschaltet, dann scheint das, also wie ist das bei Onboarding von Kunden? Stellt ihr da jemanden ab, der die Leute an die Hand nimmt, durch die Plattform führt, und wie lange dauert so ein Onboarding bei euch?
Also im Moment ist es noch so, dass da eine Schulung stattfindet, ja, und so das initiale Training sind auch so 2-3 Tage. Ja. Ein Ziel für 2022 ist, dass wir das deutlich vereinfachen, ja, dass man auch, dass es Video-Tutorials gibt, dass es die Möglichkeit gibt, einfach Website, ein Klick und dann habe ich eine komplette Build-One-Umgebung. Das wird auch, also das haben wir schon bei uns testweise lauffähig. Ja, das sind wir kurz davor, dass man wirklich eine vollständige Umgebung mit Backend-Entwicklung, Frontend-Entwicklung, Design-Tools, Deployment, alles drum und dran in 2 Minuten ungefähr hochgefahren hat in so einem Kubernetes-Cluster. Und was aber dann eben noch fehlt, ist, dass ich dann halt dort drin auch mich selber, sage ich mal, dann onboarden kann, ja, indem ich eben Trainingsmaterial habe, eine Community aufbauen. Das sind die Dinge, die wir für 2022 uns vorgenommen haben. Aber im Moment, ja, ist es wirklich so, dass man die machen meistens ein Proof of Concept vorher, und wenn die Kunden sich dann für uns entscheiden, dann ist eben der nächste Schritt wirklich so ein 2-3 Tage Training.
Ab welcher Größe sind Kunden für euch interessant? Oder kann man das sagen, welche Art von Unternehmen das sein sollte?
Also im Moment sagen wir, dass so Mittelstand, ja, so normal, sagen wir so, idealerweise ab 200 Mitarbeitern oder sowas. Man ganz so trennscharf machen wir es nicht, ja. Aber dadurch, dass im Moment eben das auch mit Training verbunden ist, dass es auch, dass wir auch wirklich mal komplexe Applikationen adressieren, ja, macht das, denke ich, schon Sinn ab einer gewissen Größe. So. Mein Mittelstand ist ja in Deutschland viel. Ja. Es gibt auch Firmen mit 50.000 Mitarbeitern, die sich noch als Mittelstand sehen. Ja. Aber ich würde so sagen, so plus minus so bei 200 Mitarbeitern, das ist so der Sweet Spot. Ja, und dann Okay. Nach oben bis... sage ich jetzt mal, würden im Moment vielleicht noch keinen irgendwie Riesenkonzern angehen, ja, aber so ein paar tausend Mitarbeiter geht auf jeden Fall.
Wie groß ist euer Team aktuell?
Das Team, das wächst sehr stark, ja, da, seit dem Investment. Wir sind jetzt 15 Leute, 15 bis 20 Leute, wollen Ende 2022 werden wir bei irgendwo zwischen 40 und 50 Leuten sein.
Wow. Apropos Investment. Ihr habt ja letztes Jahr eine erfolgreiche Seed-Runde hingelegt. Da würde ich gerne ja, kurz drüber sprechen. Und ihr habt auch namhafte Investoren dabei, wie Frank Thelen oder Christian Reber. Wie ist das denn abgelaufen?
Ja, wie lief das ab? Also zunächst mal war es so, dass ich eben gemerkt habe, das Potenzial ist wirklich riesig. Ja. Und dann war es so mit diesem Schweizer Projekt, das war so ein Durchbruch für uns. Wie gesagt, vorher hieß immer, das funktioniert nicht, das klingt schon so komisch und nee. Und dann haben wir eigene Applikationen entwickelt und andere, dann hieß immer, ja, da geht's vielleicht, aber so in großem Stil nicht. Und mit dem Schweizer Projekt, das ist so groß und so kompliziert, das war wirklich so ein Durchbruch für uns, seitdem sieht jeder, dass es geht. Und dann wollte ich für mich nochmal, ja, da ein bisschen Gas geben sozusagen, habe nochmal privates Geld reingesteckt, ja, wie ich ja meine Wohnung beliehen habe, die glücklicherweise schon abbezahlt war, und habe da noch Leute eingestellt und irgendwann aber dann gemerkt, jetzt muss doch irgendwie mal ein richtig großer Sprung her, und dann dachte ich, gut, dann gucken wir nach einem Investor. Ich habe dann jemand, den ich kannte, der früher bei der Deutschen Bank war, viele Grüße, Jens, der sich da gut auskennt und auch in dem Bereich so nach seiner Karriere bei der Deutschen Bank sich um Startups so gekümmert hat. Und der hat mich da beraten und dann, ja, Pitch Deck erstellen und so weiter. Für mich war das eine Qual, ja, weil aus der Tatsache, dass wir im Oktober unseren ersten Verkäufer eingestellt haben, sieht man auch schon, dass wir eher ein bisschen technikgetrieben waren, ja, und wenn man dann sagen wir mal 70, 80 Stunden Woche hat und jetzt muss man nebenher noch ein Pitch-Deck machen, was jetzt auch nicht unbedingt meine Kernkompetenz ist. Also das war ein ziemlich quälender Prozess, aber irgendwann hatten wir das dann, und in dem Fall hat Jens dann die, die Kontaktaufnahme dann übernommen. Kann ich auch jedem nur empfehlen, so sich bei sowas dann wirklich Hilfe zu holen oder jemand, der sich da auskennt. Wie spricht man überhaupt solche Investoren an und so weiter. Ja, und dann gab es da viel Rücklauf und dann gab es eben jede Menge Pitches. So, am Anfang immer 20, 30 Minuten und dann kam man eine Runde weiter und ja. Und einer, wir hatten so unsere Favoriten, ja, und einer davon war auch Freigeist. Und dann gab es da, ich glaube, wir hatten 4, 5 Calls und dann gab es den entscheidenden Call zusammen mit Frank und den Partnern dann auch. Der Call ging dann komplett in die Hose. Ja, also das war gar nichts. Der endete dann auch mit der Aussage von Frank, der meinte, also Mike, das überzeugt mich gar nicht hier. Ja. Und ja, dann gab es aber...
Warum ging der in die Hose? Was heißt das?
Ja, irgendwie hat es nicht so richtig gut geklappt. Und ich weiß auch nicht. Es war auch, muss ich sagen, einer meiner schlechtesten Pitches. Ja. Ich hatte mit dem Vorfeld die falsche Entscheidung getroffen, was ich zeigen will. Ja. Frank ist ja sehr designaffin und UI, UX. Und dann dachte ich, ich habe sonst eigentlich immer so bestehende Applikationen, die wir gemacht haben, gezeigt. Aber die sind dann halt zum Teil nicht so sexy, ja, funktional gut und so. Und dann dachte ich, nee, dann zeige ich unsere Demo-Umgebung der Annahme, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass die besser aussieht. Ich glaube, die Einschätzung hat Frank nicht geteilt. Ja, auf jeden Fall war dann als Ergebnis, es hat jetzt so optisch nicht so überzeugt und funktional dann auch nicht. Das war halt dann nur unsere Demo-Umgebung. Also,
oh nein.
Und dann gab es aber dann doch nochmal einen Call. Der lief dann so mittel aus meiner Wahrnehmung. Dachte ich eigentlich, jetzt ist es durch, also negativ. Und dann kam aber das Feedback, ja, finden wir spannend, wollen wir mal genauer sehen. Und dann gab es einen Termin in Bonn. Und dort habe ich es dann anders gemacht. Da habe ich dann gesagt, okay, ich zeige erst mal, was man machen kann. Und dann habe ich die Schweizer Applikation da mal gezeigt, die Beispiele. Und dann habe ich schon gemerkt, da war man dann beeindruckt. Ja. Und dann habe ich dann nachgezeigt, danach dann gesagt, jetzt zeige ich, wie man sowas macht. Und da war ich dann wieder in unserer Demo-Umgebung. Und dann habe ich auch schon gespürt, dass sich das wieder so geändert hat. Dann hat eigentlich Freigeist dann auch schon gepitcht und uns erzählt, warum wir uns unbedingt für Freigeist entscheiden sollten und nicht für einen anderen Investor. Ja, das war, cool. War glaube ich, donnerstags und montags hatten wir dann das Angebot und sind auch sehr happy. Ja, also war wirklich, denke ich, die bestmögliche Entscheidung. Ja. Also es ist wirklich, wir haben jeden Tag fast irgendwelche Calls mit irgendjemandem von Freigeist und da ist so viel Unterstützung. Also das Geld hilft natürlich auch sehr, das Netzwerk logischerweise, aber auch wirklich das unheimlich viel Doing mit dabei, ja, wo wir wirklich ja, im Company Building unterstützt werden.
Ja, ich finde, das wird auch oft vergessen. Wir haben ja dieses Jahr gegründet und sind auch einen Accelerator durchlaufen und ich komme auch aus der Startup-Welt und habe viele Investmentgespräche mitbekommen und so und dass viele sich halt nur darauf konzentriert haben, Geld einzusammeln, aber dass halt dieser wertvolle Teil, den man mit so einer Seed-Runde vor allem oder mit vorher auch mit einem Angel-Investment sammeln kann, dass man da Erfahrungen und Unterstützung mit einsammelt, quasi, dass das genauso wichtig ist wie das Geld, weil das Geld kann man in der Endeffekt von vielen Quellen bekommen. Genau,
wenn man dann noch einen strategischen Partner an der Hand hat oder auch Mentoren dann irgendwo dabei, dann hat das nochmal wieder einen ganz anderen Wert wahrscheinlich.
Ja, absolut. Und genau das, also Mentoren, ja, auch die Business Angels, die wir jetzt mit dabei haben, ein Christian Reber, ja, oder ein Bene von Xentral, ja, und ein Imo, ja, und, das ist einfach, und da gibt es auch jede Woche Calls, ja, wo man einfach sagen kann, ja, hier hätte ich mal eine Frage oder das Beschäftigungsgrade und da ist so viel Know-how einfach da, ja, das ist wirklich, ja, richtig viel wert, ja. Oder auch das Netzwerk, ja, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt so einzelne Hubs aufbauen in verschiedenen Städten für die Leute, die nicht im Homeoffice oder remote arbeiten wollen, ja. Wie macht man das am besten? Dann gibt es halt auch in der Familie, in Anführungszeichen, ja, in der Freigeistfamilie, da gibt es immer jemanden, der das eben schon gemacht hat oder gerade gemacht hat und dann sagen kann, ja, darauf muss man achten oder wir haben das und das gelernt. Und wenn man das alles zusammennimmt, das ist eigentlich noch wertvoller als das Geld, würde ich sagen.
Ja.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Es hat sich ja auch einiges geändert bei euch seit dem Investment. Das hast du eben schon mal kurz angedeutet. Inwiefern hat sich das auch wahrscheinlich auch eure Markenbekanntheit gesteigert, oder? Also, dass da so ein Point of Trust quasi auch nochmal dahinter ist. Inwiefern beeinflusst das Build One?
Ja, also natürlich die ganze Awareness, ja, und ich meine, der Traffic auf der Website oder auch bei mir im LinkedIn-Profil oder so, das konnte man eigentlich sofort sehen, ja. Und aber dieses Trust-Thema, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Gerade bei uns, wo wir ein kleines Unternehmen sind, aber dann halt Kunden haben, ja, wie wirklich große Kunden mit 30.000 Mitarbeitern, ja, oder eben der Schweizer Staat, ja, da war das schon immer sowas. Ich würde sagen, so, wenn man zurückguckt, die haben sich meistens so eher mit Bauchkrummeln für uns entschieden. Ja, dann haben wir da, es kann kein anderer, ja, und es ist schon gut, dann eben ja, in Gottes Namen, ja, wenn es was anderes, also mal, wenn es das gleiche auch von Microsoft gegeben hätte, dann hätten sie es wahrscheinlich gern von dort genommen, ja. Und da hilft es natürlich enorm, ja, wenn dann einfach, das war ja schon auch ein ordentlicher Prozess und eine Evaluierung der Firma und der Technologie und allem. Und es gibt dann schon, denke ich, einfach Zuversicht. Und dann auch nochmal Frank Thelen dann in einem Call einfach sagt, hier, das ist, du hast das angeguckt und das ändert wirklich alles, so nach dem Motto. Das hilft auf jeden Fall,
ja. Ja, klar. Und du hattest im Vorgespräch erzählt, dass er auch Einfluss hat auf das Produkt jetzt, ne? Also er überarbeitet gerade die UX des Produkts Build One und auch
genau, da ist er mit an Bord. Ja, da gibt es jede Woche mindestens einen Showfix zum Thema UI, UX, genau. Da arbeitet er sehr viel mit, ja. Beim Thema Hiring, ja, wenn wir Leute einstellen, also wie gesagt, also wir arbeiten mit mindestens 5, 6 Leuten von Freigeist regelmäßig zusammen. Ich denke, es gibt keinen Tag, wo ich nicht mehrere Termine oder irgendwie mit irgendwelchen Freigeist-Leuten habe. Wir unterstützen uns beim Marketing sehr stark, beim Hiring, ja, bei Prozessen und UI, UX natürlich. Das Steckenpferd von Frank, ja, wo auch sehr deutlich ist, der in dem Call mit dem Christian Reber, der natürlich ja auch mit Wunderlist und Pitch ja auch absolut Experte ist, ja. Und da war die Introduction von Frank war so, als gesagt hat, ja, erschrickt nicht, sieht scheiße aus, aber es ist wirklich richtig gut, ja. Und ja, jetzt im Februar wird auch die Version, das erste Facelift rauskommen, da zumindest UI schon mal ganz anders aussieht und dann aber sind wir da auch parallel dran. Wir wollen eigentlich auch, ich denke, wir sind technologisch wirklich ganz vorne, ja, und wir wollen das eigentlich verbinden, dass wir auch UI, UX-mäßig auch ganz vorne sind.
Ja, ja. Oh, ich bin gespannt.
Ja, ich auch.
Wie sieht dein Tag aktuell so aus? Also baust du noch viel selber oder bist du eher den ganzen Tag tatsächlich in Meetings?
Also von mir fließt kein Code mehr ins Produkt ein. Ja, ich bin ja von morgens bis abends in Meetings, ja, tatsächlich. Das in irgendwelchen Remote-Calls und das ist auch eine der Hauptaufgaben gerade für uns alle, dass man versucht, mich möglichst frei zu schaufeln von all dem. Weil das muss ich euch ja nicht sagen. Als Gründer, als Startup, ja, als Founder macht man alles, ja. Und, ja. Und das war bei mir eben auch so, ja. Und das versuchen wir jetzt gerade alles zu ändern, damit ich Stück für Stück mich auf das konzentrieren, also auf Produkt und Technologie einfach konzentrieren kann und mehr Zeit zum Denken hab, ja, als fürs Bauen.
Genau, wie du sagst, als Gründer macht man ja irgendwie alles und manchmal auch vieles falsch. Hast du so ein dickes Learning, was du aus der Zeit mit Build One mitgenommen hast und was du bei deinem nächsten Startup, sag ich mal, wenn du morgen nochmal gründen würdest, anders machen würdest?
Also wenn ich jetzt nochmal gründen würde, dann würde ich, worauf ich auf jeden Fall achten würde, wäre, dass ich von Anfang an so früh als möglich Funding hätte, ja, weil es einfach so viel besser ist, ja, wenn man da von Anfang an die entsprechenden Mittel hat und auch ein bisschen strategisch denken kann und nicht immer nur denken muss, ja, das macht eigentlich jetzt weniger Sinn, aber ich mache das, weil das zahlt die Rechnung für den nächsten Monat, ja. Da würde ich von Anfang an das drauf auslegen, dass ich irgendwie Funding habe und auf jeden Fall auch versuchen, mehrere Leute gleich von Anfang an Bord zu bekommen. Ja, also ich war jetzt allein als Gründer, ja, habe dann eben Leute eingestellt. Aber ich glaube, es hilft schon, wenn man sich einfach auch austauschen kann. Also so Gründerteams mit 2-3 Gründern, glaube ich, das ist schon wesentlich, macht vieles leichter. Und ich würde noch früher Kunden oder potenzielle Kunden einbinden. Ja, weil man, selbst wenn man sich sicher ist, dass man, in meinem Fall habe ich ja, löse ich ja oder versuche ein Problem zu lösen, das ich selber hatte, ja, was glaube ich eh immer das Beste ist, ja. Aber selbst dann denkt man sich doch manchmal irgendwie in der Theorie Dinge aus, so, die dann nachher den Kontakt mit der Realität doch nicht überleben. Ja. Und ich glaube, ich würde noch früher wirklich potenzielle Kunden mit einbinden. Ja. Lieber am Anfang irgendjemandem das Ganze schenken, ja, und sagen, hier, gib Feedback, ja, und unterstützt, damit das Ganze sich vorwärts entwickelt.
Ja, cool, super wertvolle Ratschläge.
Und ansonsten, wenn man eine Business-Applikation bauen will, wäre meine Ratschlag natürlich, macht's mit Build One, ja.
Auf jeden Fall.
Na, das ist jetzt klar. eben hattest du es schon ein bisschen angedeutet, dass ihr angefangen, also dass du jetzt auch festgestellt hast, dass ihr auch ein No-Code-Tool seid, beziehungsweise ein No-Code- oder Low-Code-Tool. Wann bist du das erste Mal in Kontakt mit dem Begriff gekommen?
Oh, das ist eine gute Frage. wann war das? Wir haben ja, ich wollte ja eigentlich nicht dazu kommen, ich komme ja eigentlich immer aus der Applikationsentwicklung und habe jedes Jahr immer wieder geguckt nach Tools, ja, und angeschaut und könnte man damit vielleicht das bauen, was wir jetzt bisher gebaut haben, ja, damit wir uns komplett auf die Applikation konzentrieren können, anstatt auf die Technik. Und so, dass das wirklich so unter der Überschrift No-Code, Low-Code war, ach, kann ich gar nicht sagen, schon etliche Jahre her. Ich kann es wirklich gar nicht sagen, wann so die ersten war so OutSystems Mendix, ja, war so die Sachen, wo für mich dann so Low-Code, No-Code war. Aber wann das genau war, kann ich gar nicht sagen. Zu lange her.
Aber spannend, dass du sagst, dass es zu lange her ist, weil wir stellen die Frage oft tatsächlich unseren Gästen im Podcast. Und bei den meisten ist es so, dass sie ohne zu wissen, dass etwas No-Code ist, angefangen haben. Tatsächlich auch. Ich habe angefangen mit Automatisierung und wusste nicht, dass das, was ich da benutze, No-Code ist und bin dann erst auf den Begriff gestoßen.
Also angefangen bei mir, wie gesagt, dass die Wurzeln oder die Ursprünge jetzt von Build One, das sind 15 Jahre her. Ja, ja. Also diese Blueprint-Geschichte, Rendering Engine und so, das ist die ersten Versionen, die gab es wirklich schon vor 15 Jahren, ja. Und da gab es den Begriff, glaube ich, so noch nicht, No-Code, Low-Code. Und wann das dann aber irgendwann mal ein Begriff wurde, weiß ich gar nicht so genau.
Ja.
Was ich merke, dass es in den letzten Jahren extrem angezogen hat. Ja, dass das, und das merken auch wir gerade, dass das wirklich auch bei den Venture Capital Firmen, das ist ein Riesenthema. Ja, also das sind schon offensichtlich alle der Meinung, das wird das nächste große Ding. Ja, das spüren wir. Also das scheint auch, haben wir jetzt, war so lange der Zeit voraus oder zu früh dran, aber jetzt scheint mal das Timing wirklich gut zu stimmen. Ja.
Ja, dann ist auch eigentlich hinfällig zu fragen, was denn deine Meinung dazu ist, ob das die Zukunft ist.
Total. Noch mehr als andere das vielleicht denken. Ich glaube, dass es wird in allen Bereichen wird sie das durchsetzen, bis hin zu wirklich komplexen Systemen. Ja. Ich denke, irgendwann wird es keine so Monolithen mehr geben, ne, sondern das wird noch viel weiter gehen. Und wenn man guckt, speziell bei uns ist natürlich die Besonderheit, dass die ganze Applikation alles im Prinzip ja aus Daten besteht. Ja. Und dann denke ich, wird es auch noch Dinge geben wie künstliche Intelligenz, Machine Learning. Ja. Also gibt es keinen Grund, warum nicht in einigen Jahren so eine Plattform wie Build One auch so funktioniert, dass man einfach Datenbankschema oder ähnliches reinschmeißt aus seinen ganzen Legacy-Systemen und es kommt schon mal in einigermaßen vernünftige Screens, Business-Logik und ähnliches raus. Ja. Das, wenn man guckt, für mich ist immer so ein Beispiel DeepL. Ja, ich verwende DeepL sehr intensiv, ja, und war seit ich denken kann, habe ich immer mal wieder so Übersetzungstools ausprobiert, ja, und eigentlich das Thema abgehakt, ja. Aber wenn du DeepL anguckst, ist es so gut, ja, dass es, ich habe selbst die 50-seitigen Verträge auf Englisch, ja, mit den Investoren so, nehme ich alle durch DeepL durch und das Ergebnis ist wie, als hätte man es auf Deutsch geschrieben. Und wenn man das so weiterdenkt, ja, wo man da vor 10 Jahren war in dem Bereich und jetzt, oder Spracherkennung oder ähnliches, dann wird das in 5 Jahren, wer weiß, wo wir da sind im Bereich No-Code, Low-Code.
Ja. Ja, so gespannt, was sich da tut. Was ist denn bei euch so in den nächsten 12 Monaten geplant?
Oh, in 12 Monaten?
Das geht auch. Also.
Genau. Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich alle 2 Monate eine neue Firma habe. Ja, so wieder, so viel wieder passiert. Und also jetzt kurzfristig das neue UI natürlich. Ja. Dann wollen wir, das ganze Thema Onboarding noch verbessern, optimieren. Ja. Dann ein ganz wichtiger Bereich, an dem wir sind, ist, dass wir noch mehr mit No-Code machen kann, also dass man wirklich komplexe Business-Logiken sich auch per Drag-and-Drop zusammenklicken und zusammenbauen kann. Ja. Und das Thema Workflow, Geschäftsprozesse noch weiter ausbauen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema Integration. Also wir haben N8N integriert, wollen da noch mehr integrieren und wollen den Bereich noch stärker ausbauen. Ich denke, das sind so die wichtigsten Meilensteine, die wir so in den nächsten 6 Monaten erreichen wollen.
Hm. Ja.
Cool.
Ach, spannend. Da vielleicht noch eine Frage zwischengeschoben, bevor wir gleich zum Ende tatsächlich schon kommen. Was macht denn für dich ein gutes No-Code-Tool aus?
Für mich, wenn ich es mal so sehe, warum habe ich immer, wenn ich die ganzen Tools angeguckt habe, mich dagegen dann entschieden. Für mich wirklich ist das Wichtigste, dass man kein Limit erreicht, ja, sondern dass man wirklich dass man auch kein Legacy, also weil viele Tools, die ich mir angucke, habe ich das Gefühl, damit baue ich eigentlich nur schon das Legacy von morgen. Und was mich wirklich immer so abgehalten hat, dann war, dass ich das Gefühl hatte, solange ich in dem No-Code-Bereich bleibe, solange es passt, ist es toll. Aber wenn es dann nicht mehr passt, dann wird es nicht einfach nur schwerer oder komplizierter, sondern es ist wirklich, dann bin ich in der Sackgasse. Und habe dann eigentlich das Ergebnis, und vielleicht bin ich da einfach ein bisschen sehr gebranntes Kind, ja, habe dann ja wieder die Situation, dass ich wegschmeiße und neu mache. Dann vielleicht mit einer anderen No-Code-Plattform, ja, aber es ist dann genau das Gleiche, ja, wenn ich neu anfangen muss. Ich glaube, es eine wirklich gute Plattform sollte möglichst offen sein, erweiterbar, integrierbar und sie sollte einfach auch die Möglichkeit haben, dann zu sagen, ich komme von No-Code dann auch auf Low-Code und im Zweifelsfall aber auch auf den Code-Bereich.
Ja, ja, war spannend. Dann auch ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau dann.
Das stimmt, ja. Der Begriff fällt bei uns auch immer mal wieder, auch wenn wir jetzt Meetings haben, wo es ums Marketing geht, um die neue Website, die wir jetzt gerade neu machen wollen. Und da kommt auch immer dann genau dieser Begriff, das Problem ist halt, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau. Wie sollen wir es denn genau, was sollen wir denn da sagen, was die Use Cases sind? Das ist schwierig, ja. Das ist vielleicht auch noch was für die nächsten 6 Monate, wo wir uns ein paar Bereiche raussuchen, wo wir sagen, da sind wir jetzt ganz besonders gut oder da haben wir schon mehrere Kunden, wenn wir so ein paar Schwerpunkte legen, wo es einfach besonders gut passt. Weil ich denke, wenn man alles kann, das ist fast genauso, als könnte man nichts. Ja, das ist
ja, das kennen wir irgendwo her. Genau. Ja. Also lieber erstmal spitz starten und dann hinten raus breiter werden, genau.
Ganz genau, ja.
Ja. Ja, war spannend. Also ich finde es unglaublich spannend und total mindblowing und finde es wirklich krass, was Build One alles kann und finde es gleichzeitig aber auch super schwer greifbar. Ja, also ich bin wahnsinnig gespannt, was euch da in den nächsten Monaten zu verfolgen.
Ich auch. Es bleibt spannend, ja.
Oh, Mike, das war eine unglaublich tolle Stunde. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich bin wirklich beeindruckt und, ja, wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Wo und wie kann man euch denn am besten finden, wenn man mehr über Build One und mehr über dich auch vielleicht erfahren will?
Ja, dann am besten auf die Website build.one. Ja. Und ja, dort dann einfach uns kontaktieren, denke, das ist da der einfachste Weg. Ja, und ja, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. War wirklich sehr schön.
Super. Vielen, vielen Dank, Mike.
Sehr, sehr gerne. Bis bald.
Mach's gut.
Tschüss.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns ein paar Sternchen in der Apple Podcast App dalässt oder uns eine Review schreibst. Das hilft uns nämlich, gefunden zu werden.
Und wenn du mehr über No-Code erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf unserer Website visualmakers.de vorbei. Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.
Bis zum nächsten Mal.